aber da weiß ich noch, da musste ich predigen, ein paar Tage nachdem dieses Lager Moria in Griechenland abgebrannt ist. Und dann gab es einen Bibeltext, der hat einfach da total zu gepasst. Und ich dachte, ich kann da jetzt nicht, das ist der Elefant im Raum, über den muss ich sprechen. Gleichzeitig hat das Leute zu Tode getriggert, dass ich da sehr viel Verständnis für die Situation von Geflüchteten geäußert habe.
Frei und gleich. Der Menschenrechts-Podcast der Evangelischen Kirche in Deutschland.
Mit Franziska Walser, schön, dass ihr dabei seid und zuhört. Wir picken uns ja hier im Podcast jeden Monat einen Menschenrechtsartikel raus und sprechen mit einem Gast darüber, was dieses Recht für uns hier und heute in Deutschland bedeutet. Und heute geht es um Artikel 19. Das ist die Meinungs- und Informationsfreiheit. Da bin ich als Journalistin natürlich voll in meinem Element. Ich habe meine ersten Texte damals am Gymnasium für unsere Schülerzeitung geschrieben und die hieß, wirklich kein Witz, Die Meinung. Wir waren Teenager und wir hatten natürlich massenhaft Meinungen. Wir hatten zum Beispiel die Meinung, dass die Preise am Schulkiosk zu hoch sind oder wir fanden es total ungerecht, dass nur KollegstufenschülerInnen auf den Raucherhof dürfen. Das haben wir dann geschrieben und ich glaube, es gab nicht viele, die die Texte gelesen haben. Aber wenn mal Kritik kam, dann haben wir sofort ganz schnell auf unsere Meinungsfreiheit gepocht. Ich glaube nicht, dass ich damals wusste, dass es ein Menschenrecht ist. Und ich glaube ganz sicher nicht, dass ich die Details kannte. Ich lese hier mal wörtlich vor, wie es in Artikel 19 formuliert ist. Da steht, jeder hat das Recht auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung. Dieses Recht schließt die Freiheit ein, Meinungen ungehindert anzuhängen, sowie über Medien jeder Art und ohne Rücksicht auf Grenzen Informationen und Gedankengut zu suchen, zu empfangen und zu verbreiten. Als ich das gelesen habe, mehrmals, fand ich spannend, dass es ja so eine Kombination ist aus Innenleben und Außenwelt. Also, welche Meinungen habe ich persönlich drinnen in meinem Kopf? Und das wird dann kombiniert mit öffentlicher Meinungsäußerung und Meinungsbildung über Medien. Gerade jetzt vor der Bundestagswahl ist ja vielleicht ein guter Moment, mal über dieses Verhältnis von öffentlicher Meinung und privater Meinung nachzudenken. Also, welche Meinungen sind vielleicht gar nicht in der Mehrheit, aber werden so laut und vehement geäußert, dass man sie nicht überhören kann? Welche Stimmen hören wir vielleicht weniger? Also letztendlich, wie frei und gleich ist eigentlich unser Diskurs? Am Ende der Folge haben wir in unserem Menschenrechts-Hack noch einen Tipp für euch, wie ihr eure Meinung nicht nur lautstark, sondern auch kreativ auf die Straße bringen könnt. Mein Partner für einen Meinungsaustausch ist heute Lukas Pellio. Er ist Pfarrer in Cottbus und wenn man sich sein Instagram anschaut, Pfarrer Pellio, dann merkt man sofort, Glaube und politisches Engagement lassen sich für Lukas nicht trennen. Er veranstaltet mit seiner Gemeinde regelmäßig einen feministischen Bibelbrunch. Er hat die Petition für eine Kirche ohne AfD mitinitiiert und er postet regelmäßig über sein Engagement bei Unteilbar Südbrandenburg. Und jetzt ist er hier. Willkommen im Frei und Gleich Studio, Lukas. Hallo Lukas, schön, dass du da bist bei Frei und Gleich.
Hallo, ja, freue mich.
Ich habe natürlich nicht nur bei Instagram über dich gelesen, ich habe auch Interviews gelesen, weil ich ja meine Informationsfreiheit voll auskosten wollte. Und mein Eindruck war, du bist jetzt gar nicht der, der sich so Wohlfühljobs aussucht. Du warst auch Gefängnisseelsorger zum Beispiel.
Ich würde gar nicht sagen, dass das keine Wohlfühljobs sind. Ich glaube, ich brauche für mich immer das Gefühl, dass das sich für mich sinnvoll anfühlt, was ich mache. Und meistens steckt irgendein persönliches Interesse da dran. In die Gefängnisseelsorge bin ich tatsächlich auch gegangen. Als erstes ins Praktikum, weil ich mal irgendwann eine Nacht in der Polizeiwache verbracht habe. Und das hat mich dann sehr beschäftigt. Und dann habe ich mich weiter mit Gefängnis und Polizei beschäftigt und dachte, das will ich ein bisschen tiefer eintauchen. Habe ein Praktikum gemacht und da gemerkt, okay, das ist so ein Ort, wo ich mit meinen Fähigkeiten und meiner Rolle, die ich im Studium lerne und als Pfarrer, damals angehender Pfarrer, irgendwie gefragt bin.
Ja, aber so eine Wirksamkeit, ne?
Ja, genau. Ja.
Du hast dann deine erste Pfarrstelle angetreten in Spremberg in der Lausitz. Das ist ein Landkreis, wo bei den Landtagswahlen 2024 die AfD mit Abstand wirklich die stärkste Kraft war. Wie war das denn, als du dort angefangen hast?
Ja. Es gab ja schon vorher Gespräche mit der Gemeinde und da hatten wir ein gutes Gefühl. Wir sind ja zu dritt als Team hingegangen. Klar habe ich aber trotzdem schnell gemerkt, was es heißt, wenn damals war es auch schon so um die 40% AfD gewählt haben. Jetzt sind es ja noch ein paar mehr geworden. Was es im Alltag auch irgendwie für eine Einschränkung ist für Diskussionen und für worüber man eigentlich mit Leuten reden kann oder was so vermintes Gelände ist oder so. Das habe ich erst langsam gelernt.
ich weiß nicht, ob es Zufall oder Absicht ist, aber in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, da ist Religionsfreiheit und Meinungsfreiheit, die sind quasi Nachbarn. Mhm. Also es gibt Religionsfreiheit, Artikel 18, und dann kommt Meinungsfreiheit, Artikel 19. Wie frei konntest du dich denn äußern oder darfst du dich generell äußern vor der Gemeinde?
Als Pfarrer jetzt aus der kirchlichen Warte betrachtet, bin ich ja in meiner Verkündigung an die Bibel gebunden und nicht an das gebunden, was Leute gerne hören würden. Gleichzeitig gibt es ja auch sowas, so eine informelle Raum von dem, was sagbar ist. Und wenn ich vor Menschen sitze oder mit Menschen rede oder in einem Kontext bin, wo, ja, sag ich mal, extrem rechte Meinungen, Positionen alltäglich sind, dann zensiere ich mich ja tendenziell eher selber, als dass ich jetzt, dass mir was aktiv verboten wird, zu sagen, weil ich weiß, okay, wenn ich das und das jetzt sage, dann gibt's Stress. oder vielleicht gar keinen Stress, sondern Leute bleiben weg oder man wird komisch angeguckt, gemieden oder so. Gleichzeitig habe ich, also ich finde trotzdem, man hat sehr viele Möglichkeiten, Sachen zu sagen und sich zu positionieren und als Pfarrer ja auch eine privilegierte Rolle. Also ich werde ja nicht von der Gemeinde bezahlt, sondern von meiner Landeskirche. Mhm. Das heißt, ich kann es mir eigentlich erlauben, Dinge auszusprechen, von denen ich überzeugt bin, weil ich erstens das Recht dazu habe und zweitens eigentlich auch immer die Rückendeckung meiner Landeskirche hatte. Und auch von Teilen der Gemeinde. Also es ist natürlich so, dass manche Leute das nicht gefallen hat und vielleicht auch weggeblieben sind deswegen. Das fand ich immer sehr schwer auszuhalten, weil das ist ja nicht das, was ich will.
Nee, du willst ja, dass deine Gemeinde so groß wie möglich ist. Ne? Du möchtest ja potenziell jeden und jede Gläubige erreichen.
Genau, und ich weiß ja auch, dass Leute ein Bedürfnis haben, was sie in die Kirche bringt.
Ja.
Und das Bedürfnis ist vielleicht oft nicht eine, auch wenn sie biblisch fundiert ist, eine pointierte Position von mir zu hören, sondern das Bedürfnis nach Gemeinschaft oder aufgehoben sein oder gesehen werden. Das kann ja in einen Konflikt geraten, dass ich sage, ich kann jetzt aber nicht, wenn Beispiel von vor längerer Zeit, aber da weiß ich noch, da musste ich predigen, ein paar Tage nachdem dieses Lager Moria in Griechenland abgebrannt ist. Und dann gab es einen Bibeltext, ich weiß nicht mehr genau welcher, der hat einfach da total zu gepasst. Und ich dachte, ich kann da jetzt nicht, das ist der Elefant im Raum, über den muss ich sprechen. Gleichzeitig hat das Leute zu Tode getriggert, dass ich da sehr viel Verständnis für die Situation von Geflüchteten geäußert habe und auch irgendwie die Verantwortung von Deutschland deutlich gemacht hat, die das dafür sorgt, dass Leute da in so Lager gepfercht sind. Das hat dazu geführt, dass Leute es einfach nicht ausgehalten haben, mir zuzuhören. Und dann geht ihnen diese Gemeinschaft flöten, die sie ja so dringend brauchen. Das sind irgendwie Konflikte, die finde ich total unschön auszuhalten. Aber ja, in die kommt man.
Also es klingt so ein bisschen, als wärst du dir schon dann immer bewusst gewesen, ne? Als hättest du die Predigt geschrieben und man ist ja da auch gebunden an bestimmte, also es gibt ja so einen Jahresablauf.
Genau,
ne?
So Perikopen, genau.
Mit dem muss man sich irgendwie ins Verhältnis setzen und dann gleichzeitig zur Aktualität. Aber du hast schon immer so ein bisschen gewusst, okay, da bin ich jetzt so mit meiner Meinungsfreiheit weit draußen, oder?
Ja, also manchmal habe ich es auch erst gemerkt, wenn ich auf der Kanzel stand, dass ich über manche Formulierungen nachgedacht habe, weil ich dachte, das geht mir jetzt hier gerade in dem Kontext nicht über die Lippen. Zu Hause an meinem Schreibtisch war ich davon völlig überzeugt, bin es auch immer noch, aber ich denke eigentlich, nee, das kannst du jetzt hier nicht sagen. Also
ja, genau, man muss ja dann auch so ein bisschen diesen inneren Selbstzensor ausschalten, ja, ne? Der einem so die innere Meinungsfreiheit nicht nach außen dringen lässt, so ein bisschen, oder?
Ja, und also ich glaube, es ist für mich manchmal auch ein Ringen damit, ob ich einfach direkt das sage, was meine innerste Überzeugung ist und mich damit irgendwie völlig mit mir im Reinen fühle, weil ich genau auf meiner eigenen Linie bin. Oder ob ich dann doch eher so eine taktisch dahergehe oder so und denke, okay, na, wie weit kann ich gehen? Was ist in diesem Raum irgendwie sagbar und was nicht? Vielleicht erreiche ich damit ja mehr.
Weil dir einfach mehr zuhören, als
genau,
wenn du jetzt deine Meinung so
verschrecke.
Richtig mit allen Ecken und Kanten so hinhaust.
Das sorgt dann aber dafür, dass ich danach nach Hause gehe und denke, ah ja, komm, jetzt hast du dich aber irgendwie auch verbogen oder so.
Ja. Das ist krass, so ein ständiger Prozess eigentlich.
Aber für mich ist das ein ständiges Aushandeln. Weil ich ja, also ne, das ist das, was wir am Anfang hatten mit dieser Wirksamkeit, die ist mir ja wichtig und die ist mir auch politisch gesehen oder kirchlich gesehen wichtig. Ich will ja mein Umfeld irgendwie verändern tatsächlich auch oder irgendwas Gutes bewirken oder so. Und dann geht es manchmal vielleicht eher um die Wirkung als darum, dass ich für mich einfach ein völlig reines Gewissen habe, jetzt genau das rausgesagt zu haben, was ich hundertprozentig richtig finde oder so, ja.
Hast du denn, gibt es sowas wie ein Lieblingsbibelzitat oder eine Situation, die für dich so zur Meinungsfreiheit passt?
Also tatsächlich für mich das zentralste biblische Buch, mit dem ich, worauf ich immer wieder zurückkomme, ist tatsächlich so Buch Exodus, also Auszug aus Ägypten, wo es ja verschiedene Formen von Meinungsfreiheit gibt, die auch immer Konsequenzen haben. Also ne, klar, also so das offensichtlich so ein heldenhafteste, so Mose, der immer wieder zum Pharao läuft und sagt, hier, das ist nicht richtig, wie du meine Leute behandelst. Und dazu ja auch, sag ich mal, von Gott angestiftet wurde, genau das zu tun und wie auch da die Rückendeckung zu haben. Das finde ich grundsätzlich eine schöne Erfahrung, vor allen Dingen, wenn man tiefer in die Geschichten reinguckt, dass es ja irgendwie so ein kollektives Ding ist. Aber für mich ist tatsächlich so schon auch wichtig in meinem Handeln und in, wenn man es jetzt auf Meinungsfreiheit münzt, sich gemeinsam so zu stärken, dass man auch seine Meinung vertreten kann, auch gerade in Situationen, wo man vielleicht nicht die Mehrheit hat. Also ich meine, dann ist es einfach. Aber das war schon auch eine Erfahrung von Spremberg und auch davor und auch jetzt in Cottbus, dass ich überhaupt nicht in der Mehrheit sein muss, um mich gegenseitig so zu stärken, dass ich trotzdem Position beziehen kann. So.
Ja, ich finde das spannend. Also diese Frage, wie schafft man Räume, in denen Meinungsäußerung überhaupt möglich ist? Weil, also ich habe so bei der Vorbereitung, ich habe drüber nachgedacht, was ist denn eigentlich Meinungsfreiheit? Mhm. Und dann hatte ich so dieses Die Gedanken sind frei Lied im Kopf. Ja. Und aber das sind ja die Gedanken. Ne? Also das ist dieses still und heimlich für mich. Und eigentlich wird es ja erst so richtig Meinungsfreiheit, wenn die nach außen geht, oder? Wie siehst du es?
Ja. Ja, und das war meine Erfahrung am Anfang oder immer wieder, dass Leute gar nicht voneinander wissen, dass sie vielleicht
ähnlich... Weil sie ja alle leise sind. Dann
weil sie alle
auch
leise sind. Das
wissen.
Ist ganz. Ja. Ich meine, man kann sich das wirklich ganz praktisch vorstellen, dass Leute Jahre, Jahrzehnte lang in einer Gemeinde zusammen sind oder an einem Ort zusammen wohnen und nicht wissen, wie sie zum Beispiel irgendwie politisch ticken. Also gar nicht parteipolitisch, aber so in so Grundüberzeugungen oder so. Weil auf Familienfesten, auf Arbeit oder sonst wo das immer ausgespart wird, die Themen, weil sie so konflikthaft sind und immer so leicht eskalieren. Aber das führt eben dazu auch, naja, man ist ruhig, versucht irgendwie sich gut durchzukommen und dann weiß man nicht voneinander. Wenn man aber diese Räume schafft, wo man über Sachen reden kann, in Spremberg war das auf jeden Fall der 9. November total doll, als wir da das Gedenken an die Verfolgten im Nationalsozialismus in Spremberg gemacht haben und da auch ganz viele Biografien recherchiert haben. Wenn da 120 Leute auf dem Marktplatz stehen und sehen, okay, wir stehen hier, weil uns das allen wichtig ist, dann ja, für mich war da eigentlich mal das Entscheidende am nächsten Tag, wenn man dann irgendwie beim Lidl in der Schlange stand und sich so wiedererkannt hat und wusste, ah, okay, mit dir habe ich vielleicht noch eine mehr Basis, als ich dachte. Ja, das habe ich irgendwie gelernt, dass man irgendwie damit Meinungsfreiheit auch gelebt werden muss oder nicht nur so ein formales Recht ist, sondern auch ein gelebtes, ja, das muss man schon irgendwie organisieren oder da Kraft reinstecken.
Die Frage ist ja, was kann so eine Keimzelle sein,
ja, genau,
ne, in einem Ort? Und dann gibt es die Vereine, es gibt vielleicht eine Schule im besten Fall. Ja. Und die Kirche hat ja den großen Vorteil, dass die erstmal Räume hat. Räume sind ja oft
Infrastruktur
ein Problem, ne?
Ist ein Riesending, voll. Und wenn man, also ich glaube, man muss einfach jetzt aus Kirchenlogik gesagt immer mal wieder klar machen, dass es keine Mitgliedschaftsveranstaltung ist. Also man kann da einfach hinkommen, auch wenn man sich selber als nicht gläubig betrachten würde oder nicht in der Kirche Mitglied ist oder was auch immer. Ja, und das, also ich muss sagen, das schönste Moment innerhalb von Kirche war, dass wir 2021 oder 2022 die Regenbogenfahne aufgehängt haben am Kirchturm. Da gibt es so eine CSD-Aktionswoche in der Lausitz. Und am Abend vorher einen Film gezeigt haben, Nelly und Nadine. Das ist so ein dokumentarischer Film über zwei Frauen, die sich in Ravensbrück im KZ kennengelernt haben, verliebt haben, überlebt haben und dann ihr Leben zusammen verbracht haben. Und ich glaube, die Nichte macht sich auf die Suche nach deren Leben. Yeah. So ein total schöner, ganz ruhiger Film, den wir am Abend vorher gezeigt haben und wo dann auch eine Frau aus der Region kam und meinte, was das für eine besondere Stimmung hier ist und was ja, dass da genau die richtigen Leute zusammenkommen, die, ja, denen sowas nahe geht. Und dann sind das doch nur 20 Leute, ist ja auch egal.
Yeah.
Aber genau, aber mit denen, ja, kann man ja dann auch viel machen. Ja.
Und wurde es ein bisschen leichter? Also hast du das Gefühl, dass es richtig so dieser Meinungsfreiheitsmomentum quasi entstanden ist? Oder war es immer schon ein neuer Angang? So?
Also ich glaube, es wird leichter, wenn man Leute um sich hat, mit denen man das gemeinsam macht. Allgemein politisch gesehen, finde ich gerade, wird die Lage überhaupt nicht leichter. Mhm. Also eigentlich fordert man nur noch Demokratie und nicht mehr Refugees Welcome, scheint schon irgendwie eine linksextreme Forderung zu sein.
Weil einfach der kleinste gemeinsame Nenner ist kleiner
geworden.
Genau,
und der wird zu klein.
Ja.
Genau, und der begeistert dann auch irgendwann niemanden mehr, weil wofür soll ich mich denn begeistern, wenn ich gar nicht mehr richtig mich traue zu sagen, wofür ich positiv stehen würde, weil das so verbrannt ist gefühlt.
Ja. Also sogar in deiner Stelle jetzt, weil man muss ja dazu sagen, du hast ja dann Spremberg irgendwann verlassen, bist jetzt in Cottbus, bist in einem studentischen Kontext. Und sogar da auch?
Auch, ja. Also es ist, wird schon als Ausdruck von Radikalität gelesen und nicht als Ausdruck von, okay, das ist doch unser kleinster gemeinsamer Nenner.
Yeah.
Man gibt ja scheibchenweise Grundpositionen auf.
Yeah.
Also inzwischen geht mir echt dieses Gefühl von Wirksamkeit ganz schön doll ab, weil ich das Gefühl habe, wenn die Leute dann wieder nach Hause kommen und ihre Medien konsumieren, die sie so konsumieren. Ja,
dann wieder in den Filterblasen verschwinden.
Dann rutscht
sozusagen
das so zurück und es war irgendwie so ein Tropfen auf den heißen Stein irgendwie so. Und ich merke auch, dass Leute dann für sich beschließen, sich eben nicht mehr zu engagieren. Also weil sie es einfach total frustrierend finden.
Dass sie nicht dagegen ankommen. Also dass sie ihre Meinung wirklich laut äußern, was ihr Recht ist, aber halt.
Ja, und dann
genau,
zieht man sich halt ins Private zurück oder so. Ne? Ja. Also das ist jetzt nicht was, ne? Leute wird ihnen ihre Meinung nicht verboten, aber sie haben halt nicht das Gefühl, dass es was bringt oder so, sie zu äußern. Oder ja, im Gegenteil. Ja.
Und würdest du sagen, da gibt es einen Unterschied? Also du hast ja diese verschiedenen Rollen, ne? Als Pfarrer. Also du bist ja auch Seelsorger.
Ja.
Also das heißt, es gibt diese öffentliche, ich stehe vor der Gemeindesituation und ich mache Veranstaltungen. Und dann gibt es ja dieses wirklich intime, eins zu eins, auch unter Schweigepflicht. Mhm. Würdest du sagen, dass es da nochmal anders ist? Mhm. Also wenn man auf so eine Grundmenschlichkeit zurückgeht, dass dann das Politische nicht mehr so eine große Rolle spielt oder man andere Meinungen äußern kann oder so?
Also ich habe schon, ich mag dieses seelsorgliche Gespräch auch, oder vielleicht auch gerade, kann ich genau sagen, mit Leuten, mit denen ich sehr unterschiedliche Meinungen habe oder so. Ich meine, das ist ja ein großes Privileg als Pfarrer, dass ich in so Situationen komme und es irgendwie einen Rahmen gibt, in denen das Gespräch dann vielleicht auch gut läuft. Also ne, gibt es diese Situation, Trauergespräch oder so. Also Beispiel, ich sitze irgendwo in der Gartenlaube unter so einer Reichskriegsflagge und gibt's ein Gespräch, was sehr nah und sehr persönlich und vertrauensvoll ist und dass ich dann trotzdem so ein Vorschussvertrauen bekomme, obwohl ja auch meine Überzeugungen klar sind. Das ist eigentlich irgendwie eine schöne Erfahrung, auch wenn es irgendwie ein bisschen gleichzeitig merkwürdig ist. Ich mache aber auch die Erfahrung in seelsorglichen Gesprächen, dass da so Dissens viel, viel aushaltbarer ist, als ich oft denke. Also da erinnere ich mich manchmal tatsächlich an meine Zeit in der Gefängnisseelsorge.
Wo du ja auch, da saßt du ja auch mit Mördern, allen möglichen Menschen zusammen. Ne?
Ja, genau. Also wo man genau diese Erfahrung hat, da komme ich ja nicht, also da musste ich ja auch lernen, Verständnis für die Person zu haben, aber keinerlei Verständnis dafür, jemanden umzubringen. So, ne? Also das gleichzeitig zu transportieren, kann man ja machen und ich glaube auch, dass Leute sich oft danach tatsächlich auch sehen.
Du hast es natürlich, also ich meine, du kannst es, weil du machst es jetzt schon lange, du hast es gelernt. Gibt es irgendwas, was du Menschen mitgeben kannst, die sagen, ich würde meine Meinung gern mal einen Tick lauter drehen, aber auf eine Art, dass es wirksam ist?
Ja.
Gibt es da irgendwelche Strategien oder Orte? Also wo würdest du sagen, kann man wirklich am besten die Meinungsfreiheit leben?
Also ich glaube, das Erste, was mir wichtig ist, ist, daraus nicht so ein moralisches Muss zu machen.
Mhm.
Ich glaube, es total wichtig ist, irgendwie großzügig mit sich zu sein und sich nicht so zu verurteilen, dass man schon wieder nichts gesagt hat oder so. Sonst hat man so einen krassen Druck immer so selbst, sondern dass man einfach manchmal vielleicht auch überlegt, okay, was sind Situationen, wo ich jetzt was sagen will und was sind Situationen, wo es auch völlig okay ist, nichts zu sagen. Also bei der Familie oder so, keine Ahnung, an Weihnachten gibt es vielleicht geschicktere Orte als die Weihnachtsgans oder so. Das ist halt auch völlig okay, einfach nichts zu sagen, muss man sich nicht verurteilen. Und ich glaube, man muss sich nicht so heldenhaft alleine exponieren, sondern sich irgendwie zusammenzutun und was zu organisieren, wo man selber vielleicht auch die Entscheidungsgewalt hat, dass das gesagt wird, was man sagen will. Also wenn ich eine Veranstaltung organisiere, jemanden einlade, dann schaffe ich ja selber das Setting. Und in diesen Situationen, wo irgendjemand aggressiv irgendeinen Quatsch erzählt oder auf eine AfD-Parteiveranstaltung zu gehen, da bin ich immer auf verlorenem Posten, da reagiere ich, da werde ich am Ende wütend oder heule oder was auch immer und bin am Ende total unfroh. Also ich glaube, es ist gut, sich entweder irgendeiner kleinen süßen Gruppe anzuschließen, die man findet, oder die mit sich selber, die selber aufzubauen. Das ist viel einfacher, als man denkt. Also in Spremberg dieses Gedenken an die Menschen, die im Nationalsozialismus verfolgt wurden, da saßen beim ersten Treffen vier Leute Und daraus ist was Schönes gewachsen, was jetzt nach 4 Jahren eine Tradition ist oder so. Yeah. Also man, oft sieht man ja nur die Sachen so vom Ende und denkt, ah, okay, das ist groß und toll und da wird man jetzt in den Podcast eingeladen, weil man sowas gebaut hat. Aber am Anfang fühlt sich das gar nicht so groß an oder so, dass es wächst einfach dann.
Und es gibt ja diesen Pick your battles, ne?
Ja,
also
genau,
such
ja,
dir
ja,
deine Kämpfe
ja,
aus,
ja, ja,
damit du dich nicht total verzettelst irgendwie.
Ja, weil es bringt niemandem
was,
wenn
ja,
man wenn man ausgebrannt ist oder so. Also das.
Und schon analoger Raum, würdest du sagen, ne?
Na, beides.
Beides.
Also
ja,
also auch im digitalen Raum kann man ja sich vornehmen, ab und zu mal einen netten Kommentar irgendwo darunter zu lassen. Das macht total viel Unterschied für die Leute, die gerade irgendwie beschimpft werden oder
weil,
so.
Was
das,
du ja vielleicht auch aus eigener Betroffenheit kennst. Ne? Es gab ja einen Brandanschlag
genau,
zum Beispiel auf die Kirche
so,
in Spremberg.
Ja.
Und,
ja, also da war das genau. Analog und digital hat das total gut getan. Man fühlt sich ja, wenn man so angegriffen wird, einfach extrem allein. Und also macht auch einfach die Erfahrung, oder mir ging es dann auch so, dass sich gar nicht so viel Solidarität einstellt, wie man das vielleicht in seinen Träumen erwartet hätte.
Mhm.
Also so passiert so ein Brandanschlag. Da denkt man ja, es gibt jetzt erstmal eine große Empörung. Und stattdessen, ja, äußert sich der Bischof, was total toll ist. Aber ganz viel, man fällt einem sehr doll auf, wer sich alles nicht äußert.
Yeah.
Also dieses Schweigen. Und dann gibt es natürlich die Leute, die auch noch sagen, hat er verdient. So, ne? Aber ganz viele Leute äußern sich nicht, weil sie Angst haben, selber in die Schusslinie zu kommen oder sich irgendwie mit gemein damit zu machen, mit jemandem, der es ja vielleicht auch den Konflikt gesucht hat oder so. Und wenn dann irgendwie unerwartet eine Postkarte ankommt von jemandem, der das in der Zeitung gelesen hat oder so, das geht, also das baut einen schon sehr auf.
Ja, das glaube ich.
Also das
ja,
habe ich mir versucht auch anzugewöhnen, schaffe ich auch nicht oft oder immer, aber manchmal einfach von jemandem, wo man das mitbekommen hat, dass hier, weiß ich nicht, eine Politikerin, die, wo man wieder gelesen hat, okay, die wurde beim Plakate aufhängen angegriffen. Man findet ja die Adresse raus. Es kostet einen nicht viel Zeit, da mal eine E-Mail hinzuschreiben oder eine Brief, eine Postkarte oder vielleicht sind sie auch noch unbekanntere Leute oder so. Das tut wirklich total gut. Und das kann man sich ja auch, kann man sich als Routine bauen.
Ja, das ist ein total schöner Gedanke, weil es kann ja auch eine Meinung sein, ne? Also
ja,
auch Zuspruch
total
kann
also,
ja eine Meinung
und das
sein.
Macht, verändert ja total was mit Leuten. Also das ist, glaube ich, so dieses um die eigene Gruppe oder sich umeinander kümmern, was mir tatsächlich inzwischen auch sehr wichtig geworden ist. Ja.
Ich mache es jetzt mal ganz analog. Ja. Danke, Lukas, für dieses Gespräch.
Danke.
Ihr findet Lukas Pellio unter Pfarrer Pellio auf Instagram und von dort aus auch viele Initiativen, über die wir gerade gesprochen haben. Und wenn ihr euch für den Zusammenhang zwischen Glauben und Menschenrechten interessiert, auf der Webseite unseres Projekts freiundgleich.info zusammengeschrieben, könnt ihr eine Broschüre zum biblisch-theologischen Hintergrund der Menschenrechte runterladen. Und da gibt es sehr spannende Parallelen. Also zum Beispiel kann man auch die Weisen aus dem Morgenland, die Heiligen Drei Könige, als Vorkämpfer für Meinungs- und Informationsfreiheit interpretieren. Ihr habt es gerade gehört, Lukas schwärmt von diesem Gemeinschaftsmoment, der entsteht, wenn man zum Beispiel auf einer Demo ist und da sind lauter Gleichgesinnte. Und damit die nächste Demo noch ein bisschen bunter und kreativer wird, haben wir einen Tipp für euch. Und dafür ist Fili wieder im Studio. Hallo Fili.
Hallo Franziska.
Lukas hat ja gerade gesagt, man kann an ganz verschiedenen Orten seine Meinungsfreiheit äußern. Und eine davon ist eine Demo. Und dafür hast du uns heute was mitgebracht.
Genau, weil immer wieder gibt es ja das Problem, was nehme ich auf diese Demo mit? Nehme ich ein Schild mit, ein Transpi, was schreibe ich dann da drauf?
Ja, ist ja auch total wichtig dann für die Sichtbarkeit, ne? Weil man diese Demo ist nicht nur in dem Moment, sondern da gibt es dann Bilder bei Insta und so weiter und dann sind diese Plakate ja genau wichtig.
Genau.
Ja. Und ich war auch schon bei ein paar Demos und merke, ich stoße da immer so ein bisschen an meine Grenzen, weil meistens mache ich es dann auch in der letzten Minute, will schon los, muss noch schnell was schreiben und dann fällt mir nichts ein.
Und dafür habe ich jetzt eben ein Online-Tool mitgebracht.
Der Menschenrechts-Hack. Menschenrechte im Alltag verteidigen.
Okay, erzähl.
Es ist der Demomat, zu finden auf demo-mat.de. Und es ist sozusagen ein Aussagengenerator.
Ja. Yeah.
Wir haben das ja jetzt hier vor uns liegen. Und Zentral-Norden und Zentral-Süden, zwei Designagenturen, haben das ganz schön aufgearbeitet, sodass man mit nur einem Klick eigentlich sofort verschiedene Vorschläge bekommt, was man zur nächsten Demo mitnehmen könnte.
Also zur nächsten Demo, egal welche Demo oder?
Nein, nicht egal für welche Demo, sondern natürlich Demonstrationen für Demokratie,
yeah,
im Kampf für die Demokratie.
Ja. Yeah. Wir haben es jetzt hier eben offen auf deinem Laptop und da ist jetzt gerade ein Spruch aktiv, der heißt, ob Hipster oder Landei, gemeinsam gegen rechts zum Beispiel. Also das wäre jetzt ein Spruch, den könnte man so 1:1 aufs Plakat schreiben.
Könnte man 1:1 aufs Plakat schreiben oder eben auf Download klicken und ausdrucken und auf einen Karton kleben und mitnehmen.
Ja, yeah. Und wenn mir der nicht gefällt, was mache ich dann?
Ich klicke mal auf Shuffle und schaue, was als nächstes kommt.
Da steht jetzt, ob für Tempo oder Limit, Einigkeit für Recht und Freiheit.
Genau.
Könnte ich dann den nehmen zum Beispiel. Oder noch einen, oder noch einen. Also es hört eigentlich nie auf, oder? Man kann sich so lange klicken.
Genau, es geht immer, immer weiter.
Macht natürlich auch Spaß, sich da so durchzuklicken und zu gucken, was kommt als nächstes über diesen Zufallsgenerator, der es ja letztendlich ist. Aber was würdest du denn sagen, wie weit ist es nur Spielerei und inwieweit ist es wirklich ein nützliches Tool für Leute, die sich für Meinungsfreiheit einsetzen wollen? Weil, also jetzt, ob für Tempo oder Limit, ne? Vielleicht bin ich einfach fürs Tempolimit zum Beispiel.
Also es ist erstmal absolut nützlich als Inspiration und um eben den gemeinsamen Wert im Kampf für Freiheit und Recht oder Demokratie oder gegen Rechts erstmal als Common Ground sozusagen zu finden.
Mhm.
Und hier bei dem Beispiel, ob für Tempo oder Limit, das sind natürlich auch weit auseinanderliegende Pole.
Yeah.
Und da finde ich es wichtig, immer mitzudenken, dass es jetzt nicht darum geht, diese Pole weich zu waschen und nah beieinander zu haben, sondern auch weiterhin immer in Diskussion zu bleiben und Widersprüche zuzulassen.
Mhm.
Aber eben gemeinsam im Kampf für die Demokratie sich ein gemeinsames Fundament zu schaffen.
Ja, also zu sagen, der eine kommt mit dem Fahrrad und der andere mit dem Auto, aber letztendlich stehen wir alle hier, weil wir wollen die Demokratie stärken.
Genau, aber die Fahrradfahrerin sollte, finde ich, trotzdem noch das Auto kritisieren
dürfen.
Kann
dann trotzdem auf eine Fahrraddemo gehen und da dann für den eigenen Standpunkt wirklich eintreten.
Ganz genau.
Ja, okay. Also ich würde es auf jeden Fall mal ausprobieren bei der nächsten Demo und ich finde, man ist ja auch herzlich eingeladen, wenn man selber malt, kann man das ja auch hacken.
Genau.
Und sich inspirieren lassen einfach nur, ne?
Man kann es natürlich einfach verändern und das als, wie du sagst, als Inspiration nehmen.
Wenn ihr, wie ich, bei der nächsten Demo besser vorbereitet sein wollt, dann schaut doch mal auf demo-mart.de und guckt, was sich da für euch zusammenschaffelt. Es ist wirklich jedes Mal was anderes. Wir stellen auf jeden Fall wie immer den Link auch für unseren Hack in die Shownotes. Also ihr könnt direkt drauf losklicken und das ausprobieren.
Sehr schön.
Danke, Feli. Nächsten Monat gibt es wieder eine neue Folge von Frei und Gleich. Ich hoffe, ihr konntet ein paar Anregungen mitnehmen. Und habt jetzt noch mehr Lust, eure Meinung zu äußern und euch auch die Meinung von anderen anzuhören. Das gehört nämlich auch dazu und manchmal ist es der schwerere Teil. Wir wollen auf jeden Fall eure Meinung zu diesem Podcast hören. Schreibt uns gerne an freiundgleich.info. Ich bin Franziska Walser. Schön, dass ihr dabei wart und bis bald hoffentlich.
Das war Frei und Gleich, der Menschenrechtspodcast der Evangelischen Kirche in Deutschland. Moderation: Franziska Walser. Hack-Moderation: Feli Zernack. Aufnahme, Schnitt und Sounddesign: Martin Mitdank. Produziert von der Gesellschaft für eine gute Zukunft. Im Auftrag der Evangelischen Kirche in Deutschland. Wir bedanken uns herzlich bei allen, die an diesem Podcast mitgewirkt haben.